Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wer an unsere Vorfahren in der Steinzeit denkt, hat vermutlich Menschen vor Auge, deren Hautfarbe unserer ähnelt, also hell ist. Dass das wohl nicht stimmt und die Menschen in Europa sehr lange dunkelhäutig waren, darum geht es heute später in der Sendung. Außerdem berichten wir darüber, was passiert, wenn die sogenannte Abnehmspritze abgesetzt wird. Aber als erstes beschäftigen wir uns mit einem Problem der Neuzeit. Alle, die die Microsoft-Anwendung SharePoint nutzen, wurden nämlich gestern von Nachrichten über eine gravierende Sicherheitslücke aufgeschreckt. Über eine Hintertür war es Angreifern möglich, auf SharePoint-Server zuzugreifen. Auch viele Unternehmen nutzen SharePoint, um Dokumente von mehreren Mitarbeitenden gemeinsam bearbeiten zu lassen. Welche Bedeutung die Sicherheitslücke dadurch hat, weiß unser Forschung aktuell IT-Sicherheitsexperte Manfred Kläuber, der jetzt bei mir im Studio ist. Manfred, mit ein bisschen Abstand, was weiß man mittlerweile über dieses Problem?
Naja, ja, man weiß eigentlich schon seit längerem etwas. Die Sicherheitslücke, die wurde nämlich schon Mitte Mai bei einem Hackerwettbewerb in Berlin entdeckt. Und ja, es geht um eine klassische Hintertür, die durch Einschleusen eines ganz bestimmten Befehls in einen Webaufruf auf dem Server geöffnet werden kann. Diese Hintertür selbst, die ist eigentlich weder übermäßig komplex noch ungewöhnlich, aber sie ist eben halt sehr gefährlich. Und deshalb passierte dann im Mai das, was in der Sicherheitsszene standardmäßig bei der Entwicklung eines sogenannten Zero-Day-Exploits, so nennt man schlummernde Hintertüren, passiert. Die Lücke wurde Microsoft gemeldet, damit die Abhilfe schaffen können. Ansonsten wurde Stillschweigen bewahrt, damit niemand diese Hintertür eingeladen wird, diese Tür zu öffnen. Microsoft hat dann Patches zum Schließen der Lücke entwickelt und Anfang dieses Monats in Umlauf gebracht. Nur leider konnten die Angreifer, dahinter werden übrigens derzeit staatliche Akteure aus China vermutet, wohl auch diese Reparaturflicken, die Patches aushebeln, und dann ist es tatsächlich zu Angriffen gekommen, von denen nach Medienberichten etwa 100 Server weltweit in mehr als 50 Organisationen betroffen waren.
Das hört sich jetzt trotzdem erstmal nach einem überschaubaren Schaden an. Warum ist diese Lücke denn trotzdem so gefährlich?
Ja, zum einen, weil das ja nur die bekannten Vorfälle sind, was wir da gehört haben. Das Potenzial ist aber viel, viel größer. Und zum anderen, weil es bislang ja gar nicht klar ist, was sonst noch passiert ist. Schließlich konnten ja die Angreifer durch diese Hintertür auf eine Serverinstanz mit wahrscheinlich weitreichenden Rechten in den Unternehmensnetzwerken zugreifen. Und unklar ist dann, ob Daten abgezogen wurden oder was sonst noch passiertes sein kann. Es gibt jetzt neue Sicherheitsupdates für das Problem. Die müssen überall eingespielt werden. Und bei Angriffsverdacht müssen auch noch weitere Maßnahmen ergriffen werden. Das ist einfach enorm viel Aufwand, kostet viel Geld.
Also auf der Ebene der einzelnen Nutzer von SharePoint ist das jetzt das Vorgehen. Wie sieht es denn auf der übergeordneten Ebene aus? Gibt es da auch ein größeres Risiko?
Ja, SharePoint ist ja ein zentrales Element in der Office-Strategie von Microsoft, zu der neben den klassischen Büroanwendungen auch Teams und OneDrive gehören. Diese Strategie, die ist ja geprägt von der Idee des gemeinsamen digitalen Arbeitens, auf das jetzt viele Unternehmen auch aktuell setzen. Da gibt es massiven Wettbewerb und es gibt die Befürchtung, dass ein zweites weltweites de facto Monopol für Microsoft entstehen wird. Neben dem Betriebssystem jetzt auch Büro- und Kollaborationssoftware. Da bekommen viele Sicherheitsexpertinnen und Experten einfach kalte Füße. Stichwort verletzbare Monokultur.
Das heißt, dieser Sicherheitsvorfall könnte auch für Microsoft ein Problem werden, weil es schlecht fürs Geschäft ist.
Ja, denn er führt vielen Sicherheitsverantwortlichen wieder einmal vor Augen, wie gefährlich es ist, sich in einer Monokultur einzurichten. Die Profis, die wissen das ja, Fehler und Sicherheitslücken, die sind einfach nicht zu 100% vermeidbar. Es kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu. Es gibt ja zurzeit eine lebhafte Diskussion um digitale Souveränität, getrieben von der Angst, die amerikanische Regierung könnte irgendwann mal die Abhängigkeit von eben diesen amerikanischen Softwareprodukten und vor allem von Cloud-Services ja politisch instrumentalisieren.
Und diese Diskussion hat auch was mit der aktuellen Sicherheitslücke zu tun.
Ja, um dieser Angst entgegenzuwirken, haben ja viele amerikanische Softwareunternehmen, auch Microsoft, mehrfach darauf verwiesen, dass europäische Nutzer ihre Server auch on-premise, also in eigener Regie, in eigenen Rechenzentren betreiben können. auch wegen des Datenschutzes dieser Sicherheitsvorfall. Der betraf aber gerade diese On-Premise-Lösungen. Auch das könnte jetzt einen Impuls auslösen, Systementscheidungen neu zu überdenken, zumal es für alles, was von den Unternehmen wegen der Digitalisierung beschafft wird, auch noch Alternativen gibt. Noch.
Die SharePoint-Sicherheitslücke könnte für Microsoft also noch unangenehme Folgen haben. Informationen von Manfred Kläuber waren das dazu. Vielen Dank. Der Hype um die sogenannte Abnehmspritze war relativ groß. Die GLP-1-Rezeptoragonisten wie Wegovy, Ozempic oder Mounjaro verbessern tatsächlich den Blutzuckerspiegel, schützen Herz und Kreislauf und helfen effektiv und schnell beim Abnehmen. Im Internet ist inzwischen aber auch viel über Nebenwirkungen zu lesen und ein nicht unerheblicher Anteil der Patientinnen und Patienten unterbricht die Therapie oder hört ganz auf. Welche Auswirkungen das hat, untersuchen einige aktuelle Studien und Volkert Wildermuth fasst den Wissensstand zusammen.
Ganz klar, die Abnehmspritzen halten, was sie versprechen, nicht nur in den Zulassungsstudien, sondern auch im klinischen Alltag.
Also zur Diabetesbehandlung bewähren sich die Medikamente sehr gut. Sie führen zu einer signifikanten Abnahme des HbA1c-Werts und anderer Glykämieparameter und auch zu einer Gewichtsreduktion.
Professor Baptist Gallwitz von der Deutschen Diabetesgesellschaft kennt viele Patientinnen und Patienten, die mit den wöchentlichen Spritzen gut zurechtkommen. Inzwischen zeigen aber große Untersuchungen aus den USA und aus Dänemark, dass viele die vorgesehene Dosis gar nicht erreichen oder ihre Behandlung immer wieder unterbrechen. Zwischen 20% und 50% hören innerhalb des ersten Jahres sogar ganz mit dieser Form der Therapie auf, wobei die Abbruchquoten unter Diabetikern deutlich niedriger liegen als bei Menschen, die mit den Spritzen vor allem ihr Übergewicht in den Griff bekommen wollen. Ein wichtiger Grund sind die Nebenwirkungen, hier vor allem Übelkeit, Durchfall oder Magenschmerzen.
Das sind eben gastrointestinale Nebenwirkungen, die im Alltag auch sehr unangenehm sein können, wie Übelkeit. Und hier haben wir Abbrecher, die manchmal auch für kurze Zeit abbrechen, zum Beispiel, wenn sie wissen, dass Ereignisse anstehen wie ein Urlaub oder ein großes Fest, auf dem sie eben nicht unter Übelkeit leiden wollen.
Das ist offenbar auch kein Problem. Das amerikanische Gesundheitsunternehmen Calibrate bietet Coachings für Übergewichtige an. In den USA kam es immer wieder zu Lieferschwierigkeiten für die Abnehmspritzen. Auf der Tagung der Gesellschaft für Endokrinologie berichtete Calibrate, trotz der zum Teil wochenlangen Zwangspausen in der Therapie nahmen die Betroffenen gleich schnell ab wie Personen, die immer Zugang zu den Medikamenten hatten. Das dürfte analog auch für das kurzfristige Absetzen der Spritzen aufgrund von Nebenwirkungen oder privaten Gründen gelten.
Ausschlaggebend ist, dass man sozusagen wieder den Weg zurückfindet.
Denn etwa nach 8 Wochen beginnt der Körper ohne die Unterstützung der GLP-1-Rezeptoragonisten wieder Fett einzulagern. Das zeigt eine Überblicksstudie aus China, die gerade in der Zeitschrift BMC Medical erschienen ist. Über die folgenden Monate steigt das Gewicht dann weiter an, allerdings meist nicht bis zurück zum Ausgangswert. In Studien mit einer langen Nachbeobachtung bleibt etwa die Hälfte des Abnehmerfolges erhalten, mit großen individuellen Unterschieden.
Ich denke, das liegt eben daran, dass durch die Medikamente zum Teil ja doch eine relativ gute Gewichtsabnahme erzielt wurde und dass eben das niedrigere Gewicht auch hilft, dass man eben nicht so schnell wieder zunimmt, weil man körperlich aktiver sein kann oder beweglicher ist oder eben auch seine Gewohnheiten verändert hat, à la longue, was eben Bewegung, Essen, Nahrungsmittelauswahl und solche Dinge mit beeinflusst.
Das Gewicht ist allerdings nur ein Aspekt bei den Abnehmspritzen. Wie sich Therapiepausen und Abbrüche etwa auf die Kontrolle des Blutzuckers oder auf Herz-Kreislauf-Risiken auswirken, wurde noch nicht ausreichend untersucht. Hier wären neue Studien wünschenswert, so Baptist Gallwitz.
Das wäre auch wichtig, weil die Medikamente sind ja noch sehr teuer. Hier könnte, wenn gute Ergebnisse für Therapiepausen gefunden werden können, auch noch eine Kostenersparnis in Therapien für eben chronische Erkrankungen erfolgen.
Was passiert nach dem Absetzen der Abnehmspritze? Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Wenn Krankheitserreger nach einer Infektion oder durch eine Wunde ins Blut gelangen, kann das eine lebensgefährliche Sepsis auslösen. In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 200.000 Menschen an einer solchen Blutvergiftung. Ein großes Problem ist die frühzeitige Diagnose, denn für eine rechtzeitige Behandlung zählt tatsächlich jede Stunde. Ein Forschungsteam am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg arbeitet deshalb an einer Methode, um eine Sepsis schneller und einfacher zu erkennen. Ich habe vor der Sendung mit Silvia Seidlitz gesprochen, der Erstautorin der aktuellen Veröffentlichung dazu. Und ich habe als erstes gefragt, wie eine Sepsis bisher erkannt wird.
Ja, also Sepsisdiagnose ist gar nicht so einfach. Also das Problem ist halt, dass die Symptome von der Sepsis sehr heterogen sind und auch sehr unspezifisch sind. Das heißt eigentlich so, bei der klinischen Diagnose der Sepsis gibt es eben zwei Bestandteile. Einmal, dass man eben diese Infektion nachweist. Und der andere Bestandteil ist, dass man diese Organschädigung nachweist. Und Ziel sollte ja eigentlich sein, dass man die Sepsis möglichst frühzeitig erkennt, also bevor bereits diese Organschäden eben auftreten.
Sie nutzen stattdessen jetzt ein spezielles optisches Verfahren, die hyperspektrale Bildgebung. Was ist das und wie funktioniert das?
Hyperspektrale Bildgebung ist eigentlich vergleichbar mit einer Fotografie. Und bei der hyperspektralen Bildgebung, da erweitern wir das Ganze quasi. Also wir machen jetzt für jeden Bildpunkt nicht nur Rot-Grün-Blau-Werte, sondern wir nehmen eben ein umfassenderes Spektrum auf, also deutlich mehr Farbkanäle. Und wir gehen auch über den sichtbaren Bereich des Spektrums hinaus. Also beispielsweise können wir jetzt auch im Nahinfrarot sehen. Das ermöglicht uns jetzt eben, dass wir ganz subtile Farbänderungen im menschlichen Gewebe wahrnehmen können. Und die treten zum Beispiel auf, wenn sich die Mikrozirkulation ändert oder eben das Gewebewasser beispielsweise. Und bei der Sepsis hat man eben erkannt, dass die Mikrozirkulation eben gestört ist und dass sie vor allem auch sehr frühzeitig in der Entstehung der Sepsis eben bereits gestört ist. Genau hier wollen wir eben mit dieser spektralen Bildgebung eingreifen, dass wir eben diese Flüssigkeitsansammlung im Gewebe und eben diese Mikrozirkulationsstörung quasi sichtbar machen. Hyperspektrale Bildgebungen sind jetzt eben sehr hochdimensionale Daten, die eigentlich so für den Menschen nicht mehr leicht interpretierbar sind. Und deswegen setzen wir jetzt künstliche Intelligenz ein, um eben diese Daten interpretierbar zu machen und diese subtilen Muster zu erkennen, die eine Sepsis von einer Nicht-Sepsis unterscheiden. Wir messen jetzt auch nicht irgendwie invasiv im Körper, sondern wir messen eigentlich einfach nur die Haut vom Patienten, konkreter die Handinnenflächen.
Und wie zuverlässig konnten Sie so die Patienten und Patientinnen mit einer Sepsis erkennen?
Genau, also wir konnten die Patienten mit einer hohen Genauigkeit identifizieren. Wir messen die Vorhersagegüte bei uns über die AUROC, als diese Metrik kurz, und haben da eine Vorhersagegüte von 0,8 gemessen. Der Wert bedeutet quasi, dass die Methode mit 80% Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt eine septische und eine nicht septische Hand unterscheidet, eben die septische Hand identifizieren kann. Wir haben dann noch genau untersucht, ob sich eben diese Vorhersagegüte noch weiter steigern lässt und festgestellt, dass eben, wenn man zusätzlich jetzt noch einfach verfügbare klinische Daten, wie beispielsweise Vitalparameter, in die Analyse mit einbezieht, dass der Wert dann auch auf 0,9 steigt.
Das heißt, die Methode ist zuverlässig genug, um sie im klinischen Alltag anzuwenden?
Ja, also 0,9 ist auf jeden Fall immer noch weniger als 1. 100%ige Zuverlässigkeit haben wir nicht. Aber wir haben uns verglichen mit klinischen Bewertungsinstrumenten und Biomarkern, wie sie eben aktuell eingesetzt werden in der Klinik. Und können da auf jeden Fall sagen, dass unsere Vorhersagegüte besser ist als diese bestehenden Methoden. Also zur alleinigen Diagnose von Sepsis ist aktuell, würde ich sagen, noch nicht ausreichend mit der Genauigkeit von 0,9. Aber es ist ein wertvolles Screening-Tool, also dass man es eben großflächig und schnell einsetzen kann mit geringem Aufwand, kann man es einfach als Screening-Tool verwenden, um möglichst viele Patienten damit zu messen und dann eben zu entscheiden, für welche Patienten ist das Risiko hoch, für welche brauche ich jetzt eine weitere diagnostische und therapeutische Maßnahme.
Sagt Silvia Seidlitz vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Sie arbeitet an einem Diagnoseverfahren, um eine Sepsis früher zu erkennen. Ganz wichtig ist aber auch, dass Betroffene und ihr Umfeld die Frühsymptome kennen. Dazu gehören ein starkes Krankheitsgefühl, schwere Atmung, feuchte, kalte Haut, erhöhte Herzfrequenz und starke Schmerzen. Eine entsprechende Checkliste finden Sie zum Beispiel auch auf der Internetseite der Sepsis-Stiftung. Vor 2 Jahren überraschten italienische Paläogenetiker mit einer für viele überraschenden Nachricht. Ötzi, die Gletschermumie aus den Alpen, war nicht weiß, sondern dunkelhäutig. Eine neue Studie, die gerade im Fachmagazin PNAS veröffentlicht wurde, legt nun nach. Genforscher der Universität Ferrara haben gezeigt, Ötzi war keine Ausnahme, sondern ein typischer Europäer der Jäger- und Sammlerzeit. Heidi Mühlenberger mit den Details.
Wie unsere Vorfahren aussahen, welche Haut, Augen oder Haarfarbe sie hatten, das lässt sich inzwischen aus dem Erbmaterial ablesen. Es wird nur schwieriger, je älter die DNA ist. Aber Silvia Girotto, Expertin für Steinzeitgenome von der Universität Ferrara, hat es für eine ausreichende Zahl von Knochenfunden geschafft.
Wir haben alle geeigneten alten Genome aus ganz Europa analysiert, über einen Zeitraum von 45.000 Jahren, und festgestellt, dass sich unsere helleren Phänotypen in Europa tatsächlich erst in jüngster Zeit verbreitet haben und häufig wurden. Und nicht, wie bisher gedacht, kurz nachdem unsere Spezies vor etwa 80.000 Jahren Afrika verlassen hat.
Soon after our species left Africa around 80.000 years ago.
Das erste Individuum mit blauen Augen, blondem Haar und heller Haut hat in Schweden gelebt, vor etwa 12.000 Jahren. Aber nachdem sie einmal aufgetaucht waren, verbreiteten sich diese hellhäutigen Menschen nur langsam und auch nicht kontinuierlich.
Wir schätzen, dass es sogar Tausende von Jahren dauerte. Wir müssen also bis zur Eisenzeit vor etwa 2000 bis 2500 Jahren gehen, bevor diese helleren Typen so weit verbreitet waren, dass sie die Häufigkeit der dunkleren, für uns ursprünglichen Phänotypen erreichten.
Ein verblüffendes Ergebnis. Bis in die Römerzeit hinein waren Europäer demnach mehrheitlich schwarz. Erzählt hat Silvia Girotto es mit einer neuen Analysemethode. Bisher nutzen Archäogenetiker eine Methode der digitalen Forensik, das H-Iris-Plex-S-System. Es untersucht 41 ganz bestimmte Positionen in den Genen, die Melanin produzieren und damit die Farbe von Haut und Haar bestimmen. Basierend auf der Buchstabenfolge an diesen 41 Positionen erstellt das System eine Schätzung des äußeren Erscheinungsbilds der Person.
Wenn Sie mit moderner DNA arbeiten, kann das Gerät jede Nukleotidposition der DNA in hoher Qualität lesen, und zwar 30 oder 40 Mal.
Doch bei Steinzeitmenschen erschweren Jahrtausende Feuchtigkeit, Hitze und Kontamination eine sichere Genomanalyse. So konnten die Forscher bei den meisten der 348 vorliegenden Individuen die Genompositionen nur ein- oder zweimal auslesen.
Das heißt, es kann das richtige Nukleotid sein, aber auch ein Fehler des Sequenzierers. Man kann sich nicht sicher sein. Also haben wir diese Unsicherheit berücksichtigt.
Sie modifizierten das klassische Lesesystem und entwickelten ein Wahrscheinlichkeitsmodell, anstatt sich auf einen einzigen ausgelesenen DNA-Baustein zu verlassen. Es berücksichtigt alle möglichen Kombinationen und wiederholt den Vorhersageprozess 1000 Mal für jedes Merkmal. Der am häufigsten vorhergesagte Phänotyp wird zum Schluss als der wahrscheinlichste angenommen. Den Härtetest hat die Methode bestanden.
Als wir sicher waren, unsere Methode ist robust, selbst bei sehr geringer Abdeckung, haben wir sie auf die riesigen Datensätze angewandt, die einen Zeitraum von 45.000 Jahren in Europa abdecken.
Spektakuläre Einzelfälle wie Ötzi oder die 9.000 Jahre alte Schamanin aus dem sachsen-anhaltinischen Dürrenberg waren bereits bekannt. Jetzt aber ist klar, nicht nur sie und ihre Sippen waren schwarz, sondern schwarz war der Normalfall bis in die Eisenzeit hinein.
Heidi Mühlenberg über die Hautfarbe der Menschen in Europa während der Eisenzeit. Wann und warum sich dann später der hellere Hauttyp durchgesetzt hat, ist übrigens noch nicht final geklärt. Und mittlerweile ist Michael Stang ins Studio gekommen und hat die Meldungen aus der Wissenschaft mitgebracht.
Die internationale Meeresbodenbehörde ISA hat ihre Ratssitzung in Jamaika ohne Fortschritte bei den Tiefseebergbauregeln beendet. Umweltorganisationen wie Greenpeace werten das Scheitern des sogenannten Mining Code als Erfolg für den Schutz der Ozeane. Damit gibt es weiter kein verbindliches Regelwerk für den Abbau von Bodenschätzen in internationalen Gewässern. Viele Staaten und Umweltorganisationen, darunter auch Deutschland, fordern angesichts der Risiken für die kaum erforschten Ökosysteme ein Moratorium. Im März hatte ein Vorstoß des kanadischen Konzerns The Metals Company, TMC, für Kritik gesorgt. Das Unternehmen will über eine Partnerschaft mit den USA eine Genehmigung zum Abbau in internationalen Gewässern erreichen. Viele Staaten sehen darin den Versuch, die Zuständigkeiten der ISA zu umgehen. TMC plant den Abbau von Rohstoffen in der Clarion-Clipperton-Zone im östlichen Pazifik, wo Manganknollen auf dem Meeresboden liegen, die Nickel, Kobalt und Kupfer enthalten.
Das Geschlecht eines Babys wird anders festgelegt als gedacht.
Weltweit leben ungefähr gleich viele Männer wie Frauen. Doch das Geschlecht eines Säuglings beruht offenbar nicht auf gleichen Wahrscheinlichkeiten für Junge oder Mädchen. Das zeigt eine Studie der Harvard-Universität im Fachjournal Science Advances. Demnach beeinflussen das Alter der Schwangeren und ihre Gene, ob es ein Mädchen oder Junge wird. Dadurch haben Eltern keine 50-50 Chance beim Geschlecht jedes einzelnen Kindes. Stattdessen gleicht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Familie nur männlichen oder nur weiblichen Nachwuchs bekommt, einem gewichteten Münzwurf. Das bedeutet, je mehr Jungen in einer Familie bereits geboren wurden, desto wahrscheinlicher folgt ein weiterer Junge. Dasselbe gilt für Mädchen.
Bitay Goize hat einen Partnerstern.
Bitay Goize ist einer der Schultersterne des Orion und einer der hellsten Sterne am Nachthimmel. Der nur 650 Lichtjahre entfernte rote Überriese hat den rund 700-fachen Durchmesser der Sonne und nähert sich trotz seines relativ jungen Alters von gerade einmal 10 Millionen Jahren schon seinem Ende. Jetzt zeigen Teleskopaufnahmen aus Hawaii erstmals den Begleiterstern. Dieser löst ein Rätsel um langperiodische Helligkeitsschwankungen Bitay Goizes. Der neu entdeckte Teil des Doppelsternsystems ist nur rund 1,5 Sonnenmassen schwer und leuchtet bläulich, berichtet das National Optical Infrared Astronomy Research Laboratory.
Optimisten sind sich ähnlicher als Pessimisten.
Wenn optimistisch gestimmte Menschen sich die Zukunft ausmalen, sind sie gedanklich auf denselben Wellenlängen. Anders sieht es mit pessimistisch gestimmten aus. Deren neuronale Aktivitätsmuster weichen stark voneinander ab, während sie an mögliche Szenarien denken. Das berichtet ein Team der Universität Kobe in Japan im Fachblatt PNAS. Die Forschenden hatten mithilfe eines funktionellen Magnetresonanztomographen Dutzende Freiwillige untersucht, die sich vorstellten, im Lotto zu gewinnen oder Krebs im Endstadium zu erleiden.
Der Ursprung der intensiven Landwirtschaft in Japan ist geklärt.
Der Reis- und Hirseanbau hat sich vor etwa 3000 Jahren von der koreanischen Halbinsel nach Japan ausgebreitet und erreichte erstmals die Insel Kyushu. Dieser landwirtschaftliche Wendepunkt in der Bronzezeit legte den Grundstein für einen Großteil der heutigen genetischen, linguistischen und kulturellen Vielfalt des japanischen Archipels, berichten Archäogenetiker im Fachblatt PNAS. Das internationale Team hatte Lipidrückstände in 260 Keramikkochgefäßen aus Südkorea und Nord-Kyushu aus dem 2. bis 1. Jahrtausend vor Christus analysiert.
Sternzeit, 22. Juli. Heinz-Hermann Kölle, der Ingenieur für den Mondflug. Er war deutscher Ingenieur, entwickelte die Saturn-Mondrakete und plante eine Basis auf dem Mond. Viele werden jetzt an Werner von Braun denken, doch gemeint ist Heinz-Hermann Kölle. Der kam heute vor 100 Jahren in Danzig zur Welt, studierte nach dem Zweiten Weltkrieg Maschinenbau in Stuttgart und gründete dort Ende der 40er Jahre die Gesellschaft für Weltraumforschung. Zudem beteiligte er sich am Aufbau der Internationalen Astronautischen Föderation. Dies alles geschah rund ein Jahrzehnt vor dem Start der ersten Satelliten. Ab 1955 arbeitete Kölle auf Einladung von Brauns in Huntsville, Alabama. Er gehörte zum Startteam des ersten US-Satelliten, konzipierte später die verschiedenen Saturn-Mond-Raketen und plante den Bau wiederverwendbarer Raketen. Doch Mitte der 60er Jahre wurde ihm klar, dass die astronautische Raumfahrt in den USA nach den Apollo-Mondflügen keine große Zukunft mehr haben würde, denn die Politik kürzte drastisch die Mittel. So nahm Heinz-Hermann Kölle den Ruf an die Technische Universität Berlin an, als Nachfolger des legendären Eugen Sänger und damals einzigen Professors für Raumfahrttechnik in Europa. In der Öffentlichkeit ist er kaum bekannt, doch er inspirierte ganze Studentengenerationen. Viele, die in Deutschland und den USA beruflich mit dem Weltraum zu tun haben, verdanken ihm ihren Einstieg in den Beruf. Kölle, der 2011 starb, blieb zeitlebens Optimist, was die Rückkehr zum Mond angeht. Man müsse bereit sein, wenn die Zeit dafür gekommen sei.
Und mit dieser Sternzeit kehren wir endgültig in die Gegenwart zurück. Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.